Der heilige Stuhl ist vakant.
Ja, herzlich willkommen im Filmclub-Podcast. Das war ein Ausschnitt aus Konklave und Konklave heißt sowas wie Zimmer und verschließbares Gemach. Und wir haben uns jetzt hier eingeschlossen in unserer Konklave und nehmen jetzt auf und machen erst die Türen wieder auf, wenn wir hier den Podcast fertig aufgenommen haben. Ich bin Göster und hallo Jesse.
Hi.
Möchtest du uns mal so ein bisschen einführen in die Welt von Konklave und uns den Text aus Letterboxd vorlesen?
Ja, gerne. Was hinter diesen Mauern geschieht, wird alles verändern. Nach dem unerwarteten Tod des Papstes wird Kardinal Lawrence mit der Leitung des geheimen und uralten Rituals der Papstwahl beauftragt. Zusammen mit den mächtigsten Figuren der katholischen Kirche wird Lawrence im Vatikan eingeschlossen, bis der Prozess abgeschlossen ist und findet sich im Zentrum einer Verschwörung wieder, die zum Untergang der Kirche führen könnte.
Es könnte auch so ein Drei-Fragezeichen-Klappentext sein, finde ich.
Frag mich auch, was die Verschwörung hier sein könnte, ehrlich gesagt. Der Film basiert auf einem Buch von Robert Harris aus dem Jahr 2016. Aber vielleicht bevor wir den Film besprechen, die Gretchenfrage an dich, Köster. Sag, wie hältst du es mit der Religion?
Gute Frage.
Tatsächlich, ich muss direkt unterbrechen. Die Gretchenfrage heißt natürlich, nun sag, wie hast du es mit der Religion?
Hier wird es genau genommen. So kennen wir den Filmclub.
Klar.
Nur genaue Zitate.
Wir kennen unseren Güte.
Ja, Religion und ich, also wir haben uns das letzte Mal gesehen bei der Konfirmation, glaube ich. Bin getauft, konfirmiert und dementsprechend evangelisch. Bin jetzt aber wahrscheinlich nicht der allergrößte Anhänger, aber kenne mich so ein bisschen aus, würde ich sagen. Ja, ich zweifle vielleicht immer mal wieder. So, vielleicht auch wie unser Hauptcharakter. Wie siehst du es denn?
Also ich würde mich als agnostisch bezeichnen. Das heißt, ich glaube in etwas Höheres, aber ich weiß auch nicht, was es ist. Und die Kirche und auch die Bibel in Teilen, die finde ich zwar beides oft auch sehr interessant, aber sehr menschlich und hat für mich wenig mit was Göttlichem zu tun. Gleichzeitig würde ich aber dennoch sagen, dass auch die Kirche, sowohl die katholische als auch die evangelische, als auch andere Kirchen oft Werte vertreten, die sie für Gemeinschaft einsetzen, für Schwache einsetzen zum Beispiel, hinter denen ich mich auch vereinen kann.
Das stimmt. Und ich finde, Kirche eben auch sowas, hat auch was mit Ort zu tun. Also ich verbinde mit Kirche auch immer irgendwie das Gebäude, Kirche, was für mich auch so ein Ort ist. Ja, da spürt man irgendwie was. Also immer wenn man da reinkommt, dann, ja, das schwingt einfach irgendwas mit.
Und wenn wir jetzt den Ort nehmen, an dem dieser Film vor allem spielt, die Sixtinische Kapelle, ist auch einfach schön.
Ja, eben. Also das hat dann noch diesen positiven Nebeneffekt. Ja.
Stell dir mal vor, du wärst jetzt in der Sixtinischen Kapelle. Wir haben jetzt den ersten Wahlgang. Das ist ein bisschen lustig, dass ich es jetzt so sage, weil tatsächlich, wir haben diesen Podcast schon mal versucht aufzunehmen. Da ist aber leider kein weißer Rauch aufgestiegen und wir haben die Aufnahme zerschossen. Deswegen jetzt sozusagen am zweiten Wahltag. Wen würdest du wählen?
Es ist echt wirklich wie beim der zweite, nee, wie heißt das, dieses Murmeltier, ja, täglich grüßt das Murmeltier. Ich habe ein Déjà-vu sondergleichen. Wen ich wählen würde, du meinst jetzt in der Auswahl.
Zum Papst.
Ja, das ist eine ganz schwere Frage. Ich glaube, beim Schauen des Films wird man immer so ein bisschen hin und her geschubst, wen man jetzt gut finden soll. Und genauso ging es mir auch. Ich war irgendwie schon immer so ein bisschen bei Lawrence auch, weil er einfach das auch so ein bisschen ausgestrahlt hat. Ich fand dieses Zitat ganz gut, das gesagt wurde, wer es nicht möchte, der hat es am meisten verdient, also ist am ungefährlichsten sozusagen. Und das trifft auch so ein bisschen auf Lawrence zu, der wirklich immer abstreitet, Papst werden zu wollen. Wen hättest du gewählt?
Ich ändere jetzt meine Antwort im Vergleich zum letzten Mal. Also ich glaube, ich bin ein Wechselwähler. Und diesmal würde ich jetzt im ersten Wahlgang Schwester Agnes wählen.
Oh ja.
Das würde ich direkt für einen großen Skandal sorgen. Aber ich fände es auf jeden Fall richtig, wenn auch meine Frau in der Kurie eine größere Rolle spielen würde. Und warum auch nicht in den Päpstin? Ne? Es gibt ja auch ein Buch, dass es wohl angeblich schon mal vorgekommen sein soll. Ich fände es prinzipiell gut. Und ich meine, dass eine geheime Wahl ist, könnte ich auf mein kleines Kärtchen dann einfach Schwester Agnes schreiben und würde somit direkt eine große Diskussion lostreten, wer das jetzt war.
Ja, das würde auf jeden Fall wahrscheinlich auch im Klappentext als Komplott aufgeführt. Aber fände ich auch unterstützenswert und Bellini wäre, glaube ich, auch irgendwo, ja, zumindest behauptet er es ja so ein bisschen auf deiner Seite, weil er sich da so ein bisschen liberaler positioniert.
Tatsächlich habe ich in dem ersten Wahlgang, der jetzt vernichtet wurde, auch Bellini gewählt gehabt.
Es ist keine geheime Wahl mehr, wenn du sagst, wen du gewählt hast.
Ja gut, wir nehmen unsere Wahl hier auf im Podcast.
Das stimmt. Yes. Aber es bleibt unter uns. Ihr sagt es ja nicht weiter.
Ja, und ich meine, wer weiß, ne? Vielleicht wählen wir auch am Ende jemand ganz anders. Also,
oh yes, ich hoffe nicht, dass wir einen dritten Wahlgang brauchen.
Ja, oder im Ende von diesem Podcast zumindest.
Stimmt.
Weil ich muss sagen, ich finde das Wahlverfahren, so sich so einzuschließen, bis man eine Entscheidung getroffen hat, gar nicht so verkehrt. Und was ich daran auch irgendwie attraktiv finde, also ich möchte jetzt niemanden einschließen, bitte nicht falsch verstehen, aber was man merkt einfach ist, die Positionen verschieben sich auch sehr stark. Und es scheint tatsächlich so ein Abwägen zu geben bei allen, was jetzt gerade vielleicht die beste Option wäre.
Ich habe ein bisschen gehadert mit der Form der Wahl, weil es ja schon auch sehr flexibel ist. Also es geht ja wirklich wahnsinnig hin und her zwischen den einzelnen Personen. Und am einen Tag hat der eine irgendwie 30 Stimmen und am nächsten hat er keine mehr. Das ist schon extrem. Aber ich glaube, es ist natürlich auch schwer, ja, da eine richtige Lösung zu haben, wenn du eine Person wählst und nicht das, was sie vertritt oder so, sondern da geht es ja wirklich um das Menschliche, um die Person als Mensch. Vielleicht hätte man noch so ein Ausschussverfahren machen können, dass man nach dem ersten Wahlgang nur noch alle mit über 20 Stimmen hat oder so. Und das könnte sowas beschleunigen. Aber ich glaube, da wurde auch schon viel versucht, habe ich in der Vorbereitung nachgelesen. Deswegen wahrscheinlich passt es schon.
Ich finde es charmant, dass sich ungefähr 30 im ersten Wahlgang erstmal selber wählen. Um einfach mal so ihren Namen zu platzieren, hey, vielleicht wäre das was.
Was ja nicht viel bringt, weil der Name wird ja nicht mehr genannt.
Ja.
Also vielleicht wird er genannt, wir haben es noch nicht gesehen, aber am Ende wird es auf jeden Fall zusammengefasst.
Es wird zusammengefasst. Was natürlich sein kann, ist, dass sie irgendwie insgeheim hoffen, dass sie eine zweite Stimme irgendwie abstauben.
Es ist ja auch wahnsinnig psychologisch, das ist ja der gleiche Effekt, den wir auch bei Wahlen, also politischen Wahlen kennen. Wenn man das Gefühl hat, ah, okay, ich muss jetzt für jemanden wählen, der irgendwie dann Einfluss haben kann und nicht die Partei, die es vielleicht gar nicht über die 5%-Hürde schafft, whatever. Da denken, glaube ich, viele dann, okay, dann muss ich mich auf eine stärkere Partei setzen.
Aber wäre es nicht auch spannend, wenn man jetzt bei einer, also hypothetisch bei einer Bundestagswahl einfach zweimal direkt hintereinander wählen würde, also sozusagen das zweite Ergebnis nur zählt und das eine dann die letzte Umfrage ist?
Ja, aber machen wir es nicht irgendwie so? Also es gibt ja schon so Vorauszählungen und Umfragen und so, also da weiß man ja schon, wie der aktuelle Stand sein könnte.
Ja,
also es ist ja eigentlich so ein Meinungsbild, was geschaffen wird. Also die Umfrage ab dem Moment, ab dem die Karten ins Feuer gelegt werden, zählt ja gar nichts mehr. Dann ist nur noch der psychologische Effekt, den sie auslöst, dass man sich halt daran erinnert, okay, der hatte sehr viele Stimmen. Dann muss ich jetzt auf jemanden setzen, der damit gleich auf sein könnte. Und deswegen ist Bellini ja hier so ein bisschen der im Fokus. Der wird versucht, hochzuhypen. Und man merkt dann irgendwann, okay, das kann vielleicht gar nicht funktionieren mit Bellini.
Tatsächlich, dieses Feuer ist eines der Dinge, die mich in diesem Film fasziniert haben, und zwar dieses ganze Haptische. Dass es eine Firma gibt, die irgendwie so Zeug produziert, was irgendwie dann diesen Rauch stärker werden lässt. Da sehen wir so Kartuschen. Ich wusste das nicht, ne? Ich dachte, die verbrennen da einfach Zeugs. Aber klar, ne, um sicherzustellen, ich weiß nicht, wie dieser Rauch dann so stark erzeugt wird, dass sich dann alle das sehen, wenn weißer Rauch aufsteigt, muss natürlich nachgeholfen werden.
Ja, ich finde es sowieso, man denkt ja nie drüber nach, okay, wie funktioniert das jetzt eigentlich wirklich und was passiert jetzt eigentlich, wenn, weiß nicht, die Queen stirbt oder der Papst oder keine Ahnung, es gibt ja da diese kompletten Abläufe und ich glaube schon, dass es da auch eine richtige Industrie dahinter gibt, die sich dann eben in diese Nische hineinbegibt und diese Kartuschen herstellt, mit denen du bunten Rauch produzieren kannst.
Das ist faszinierend.
Gibt für alles irgendwas.
Aber was würdest du sagen, jetzt hatten wir gerade unseren ersten Wahlgang, was macht einen guten Papst aus?
Ich finde, wir haben hier sehr unterschiedliche Menschen, die in der Position des Papstes Interesse haben. Was ihn ausmacht, finde ich aber, da lohnt sich der Blick auch zurück auf den vorherigen Papst. Da ist es, glaube ich, auf jeden Fall das Menschliche, was ihn ausmacht. Also wir sehen, dass alle auf ihn oder die meisten auf ihn aufgeschaut haben, dass er sehr nahbar wirkte und irgendwie auf jeden Fall Lawrence, dem wir gefolgt sind in dem Film, eine emotionale Verbindung auch zu ihm hat. Ja, und ansonsten ist es natürlich schon, hat er Werte, die er vertritt und die er damit einbringen kann. Aber letztlich ist es so ein Lenken übers Menschliche. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das hat der Papst davor vielleicht auch schon probiert. Wir wissen nicht genau, ob es stimmt oder was da genau passiert ist, aber bekommen da so ein bisschen was mit. Was brauchst du?
Der Papst davor übrigens basiert auf Papst Franziskus, dem sozusagen aktuellen Papst. Als Robert Harris das Buch geschrieben hat, den Roman, hat er angefangen mit seiner Wahl. Und ich glaube, es gibt Parallelen, aber man sollte jetzt auch nicht zu weit gehen in den Parallelen. Der aktuelle Papst hat sich dann auch nochmal anders entwickelt, als sein Bild war vielleicht zu der Zeit, als dieses Buch geschrieben wurde. Also natürlich, es gibt prägnant Joshua Adeyemi, der gehandelt wird als erster schwarzer Papst, und instinktiv hätte ich dem auch meine Stimme gegeben, und vielleicht werde ich das auch noch später in diesem Podcast, weil die Frage ist natürlich schon so ein bisschen, was für einen Einfluss hat denn eigentlich ein Papst? Weil, was ja auf jeden Fall der Fall zu sein scheint, dieser Papst vertraut seinen Kardinälen sehr wenig bis gar nicht. Und er tut sie sogar alle bespitzeln. Er schaut sich ihre Konten an. Und denke ich mir so ein bisschen, vielleicht entweder kann man dann jede Art von repräsentativer Person dahinstellen. Es hat jetzt nicht so den großen Einfluss auf die Kurie. Oder man braucht einen besonders guten Verwalter. Und da wäre ich wieder bei Bellini. Das wird ja über ihn so gesagt, dass er ein Arbeitstier ist und einfach ein besonders guter Administrator, der irgendwie die Verwaltung halt gut kennt. Und dass sowas dann vielleicht ein guter Skill ist.
Von wem wir noch wissen, dass er ein guter Verwalter sein soll, ist ja auch Lawrence, der vom Papst persönlich die Aussage bekommen hat, dass er eher ein bisschen der Organisator ist. Du konntest es wörtlich zitieren.
Ich kann es immer noch wörtlich zitieren. Der Papst lehnte ab und erklärte, dass einige auserwählt seien, Hirten zu sein, während andere den Hof führen müssen.
So. Ja, und Bellini und Lawrence sind dann eher so die, die den Hof führen. Und vielleicht ist es auch eine Eigenschaft, die des Papst sogar ganz praktisch ist, aber gar nicht so nach außen hin gehandhabt, kommuniziert wird. Alle wollen Hirten sein, aber vielleicht braucht es eben auch die, die ein bisschen führen.
Ich glaube, dass aber Lawrence, zumindest in diesem Film, sehr damit hadert, weil er lange nicht weiß, was der Papst ihm damit sagen wollte. Und es gibt auch diese Szene, da steht er vor dem Spiegel und tut auch wieder haptisch so ganz wütend dieses Plastik-Necessaire da auspacken. Da merkt man auch diese ganzen Klamotten und alles, was der mitnimmt, ist alles für die so vorbereitet. Und dann gucken die so, ja, was mache ich jetzt damit? Und tut es so wütend so ins Waschbecken schmeißen und fragt sich, Mensch, ja, verwalte, was soll das eigentlich? Also er weiß es selber nicht so richtig. Und erst am Ende des Films, da hat man den Eindruck, er hat so seinen Frieden damit geschlossen.
Ja, da hast du recht. Also ich finde auch Lawrence, da folgen wir ihm auch in seiner Entwicklung so ein bisschen. Und er ist da auch viel geprägt von Unsicherheit in seiner Position. Er soll ja dieses Konklave leiten, ist aber selbst nicht so ganz überzeugt davon, was seine Rolle da vielleicht auch bedeutet. Und hat immer wieder die Unsicherheit auch, wo kann er eingreifen. Sagt dann auch, er möchte eigentlich nicht eingreifen, tut es dann vielleicht doch manchmal. Das ist ja auch eine große Unsicherheit, die sich erst gegen Ende vielleicht festigt.
Also ich finde, er ist einfach eine zutiefst widersprüchliche Person. Also seine Rolle vielleicht auch sofern viel noch, am Anfang haben wir ja diese Szene, in der der Papst verstorben ist. Und die Personen, die da kommen, das ist einmal Lawrence, das ist einmal Bellini, das ist einmal Adeyemi und Tremblay. Und diese vier haben sozusagen die vier höchsten Positionen innerhalb der Kirche. Lawrence ist der Dekan des Kollegiums, deswegen ist auch seine Rolle dann, das Konklave zu organisieren. Bellini ist der Staatssekretär, Tremblay ist der Kämmerer und Adeyemi ist sowas wie der oberste Beichtvater, das heißt sozusagen Gnaden- und Ablasswesen bei den Katholiken. Und deswegen sind die da. Da fängt dann eigentlich auch schon so ein bisschen das Rang um die nächste, wer der Nachfolger werden könnte, an. Von den anderen Charakteren, die im Film noch gezeigt werden, ist da einmal noch Tedesco, das ist der größte Widersacher. Und dann den Überraschungskandidaten Benitez, da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen.
Ja.
Aber ich würde sagen, Lawrence, dadurch, dass er, also er hatte um seinen Rücktritt gebeten, das wurde abgelehnt mit den Worten, die ich zitiert hatte, dass er am Ende so ein ungutes Verhältnis hatte, ist er da am meisten zweifeln, was jetzt eigentlich hier sein, er kommt da auch ganz zum Schluss erst an, also man sieht ihn am Anfang vom Film mit seiner Aktentasche durch die Straßen ächzen und schwer atmen. Und er kommt da irgendwie an und er denkt so, ja, die sind jetzt alle da, alle wussten Bescheid, alle nur ich nicht. Also er fühlt sich schon direkt von Anfang an eigentlich wie so ein Außenseiter und weiß nicht so recht, wohin mit sich.
Ist auch, also wir haben das Hörbuch auch, es gibt dann zu dem Buch, auf dem der Film basiert, gibt es auch ein gutes Hörbuch. Das hast du
das gehört?
Nee, ich habe es immer noch nicht fertig gehört, aber du hast es fertig gehört.
Ich habe es mir angehört, ja.
Aber gerade in dieser Anfangsszene, die kenne ich noch, folgt man ihm auch eben dahin und da merkt man auch ein bisschen sein Hadern vielleicht auch in seiner Rolle, weil er geht davon aus, er ist einer der Ersten, die da angerufen werden und stellt dann eigentlich verwundert fest vor Ort, dass er der Letzte ist, der da jetzt dazugekommen ist und das auch mit Abstand und trifft dann eben auf die anderen. Und das ist schon eine sehr spannende Szene, die auch so ein bisschen so einen Eindruck gibt, wie diese Gruppe funktioniert und ja, welche Rolle jeder hat. Man merkt da schon bei Trembley, dass er schon sehr stark da auch die Führung übernimmt und das auch in die Hand nehmen möchte. Kommt dann direkt an, auch mit Papieren und Statements und ja, ist da sehr ja, geregelt. Ich hatte teilweise das Gefühl auch, er möchte, also beim Gucken des Films, er möchte da vielleicht auch irgendwas vertuschen.
Er ist vorbereitet auf jeden Fall.
Genau, ja. Das ist auf jeden Fall mal so sein erster Auftritt.
Wie würdest du sagen, sind die anderen Charaktere, Lawrence?
Also wir haben es einmal später im Film, da sitzen Bellini und Lawrence so ein bisschen ja draußen in dem Gang und da sagt Bellini zu ihm, dass die anderen seine harte Hand schon auch bewundern. Deswegen würde ich sagen, es gibt schon ja die komplette Spanne zwischen Bewunderung und aber auch ein bisschen vielleicht herabschauen oder genervt sein, weil er schon auch viel Einfluss nimmt dann im Laufe der Wahlen. Deswegen glaube ich, dass beides dabei ist. Also ein Trembley wird ihn wahrscheinlich jetzt nicht lieben, aber ich glaube, dass viele andere ihn schon auch ernst nehmen. Und deswegen bekommt er ja auch immer wieder Stimmen.
Ja, ich glaube, Trembley von jetzt allen gezeigten Charakteren steht ihm, obwohl sie ja inhaltlich anscheinend gar nicht so weit weg sind voneinander, am härtesten gegenüber. Ich meine, der also auch in den Gesprächen, da sagt er ja, Mensch, das hat gar nicht stattgefunden. Wir wissen natürlich später, dass es dem nicht so ist, aber trotzdem, er scheint dieses Gefühl zu haben, da jetzt einfach über den rübergehen zu können. Tedesco und Adeyemi, auch wenn die jetzt inhaltlich jetzt vielleicht nicht mit ihm auf einer Linie zu sein scheinen, da kommt dann doch eine Form von Respekt rüber.
Ja.
Und das finde ich schon, das kann man auf jeden Fall festhalten. Und auch viele von den anderen scheinen ja ihm gegenüber sich zu öffnen, auch wenn natürlich den ganz klar sein muss, dass er jetzt eher einer zu den, oder sich selber zu den Liberalen zählt. Wie liberal er ist, vielleicht doch eine andere Frage, aber sich dem zuordnen würde.
Also auf jeden Fall, Benitez schaut auf ihn so ein bisschen nach oben, weil er ihn, glaube ich, respektiert. Und das sagt er auch ganz offen so. Und ja, Bellini braucht ihn, weil er sein Wähler ist sozusagen. Und deswegen ist es so ein bisschen so eine Gruppe, die sich da gebildet hat, die auch mehrfach da im Flur dann Meetings abhält. Ja, und Adeyemi, da gibt es eben diese ganz starke Szene, wie sie dann da auf dem Bett sitzen und Adeyemi ihn eben fragt, betest du mit mir? Was ja auch irgendwie eine sehr vertraute Geste ist, in einem sehr schwachen Moment dann das mit ihm noch zu machen.
Ja, das finde ich auch tatsächlich eine der stärksten Szenen. Man muss auch sagen, ich meine, wir haben ihn jetzt immer als zweifelnde Menschen beschrieben und er hat diese starke Rede, die im Zentrum des Films steht. Und da sagt er, die Gewissheit, das ist der härteste Feind der Toleranz. Also er ist sehr stark darauf bedacht zu zeigen, hey, es geht ums Zweifeln, man soll zweifeln, nur wenn man zweifelt, dann kann man auch glauben. Und das steht für ihn im Zentrum, aber gleichzeitig handelt er sehr oft sehr entschlossen. Er handelt sehr entschlossen, indem er Wozniak glaubt und eben so Trembley da auf den Fersen bleibt, um herauszufinden, was da jetzt eigentlich gewesen ist. So sehr, dass er auch das Siegelbericht, das vielleicht für die Zuhörer, die jetzt den Film nicht mehr so in Erinnerung haben, das ist tatsächlich eine der Zeremonien, dass man das Zimmer danach versiegelt, sagen, dann bis die Nachfolge dann da geklärt ist. Er geht auch zu Adeyemi und sagt ihm auch direkt, dass es vorbei ist, also dass er keine Chance hat, mehr Papst zu werden. Also er hat so Momente von tiefer Entschlossenheit oder auch diese Moment mit Schwester Agnes, wo sie ihn eigentlich gar nicht da reinkommen lassen möchte und auch, dass er da diesen Trick da anwendet und dann, weil die Schwester ihr nicht erklären möchte, was passiert ist, ihr die Beichte abnimmt. Das ist auch so ein bisschen so ein Taschenspielertrick, um herauszufinden, was los ist. Vielleicht kann man nicht sagen, er hat jetzt die Gewissheit, dass es richtig ist, aber er handelt jedenfalls sehr entschlossen.
Das ist schon clever, einfach die Beichte abnehmen dann. Und auch das Beichtgeheimnis ist ja irgendwie auch nicht lange gewahrt. Es wird ja direkt...
Naja, er sagt ja, also im Prinzip, was er ja macht...
Er legt es halt anders aus.
Genau, also er sagt eigentlich nichts aus diesem Gespräch. Also er sagt so, ich habe das gewahrt, ne, aber... Er nutzt es eben direkt, um Adeyemi zu konfrontieren.
Ja, ja. Ich glaube, würde ich jetzt die Beichte ablegen, was jetzt nicht vorkommt, aber dann würde ich davon ausgehen, dass auch die Personen, die da involviert sind, jetzt nicht konfrontiert werden. Ich glaube, so wird es auch gehandhabt. Aber ja, da innerhalb, das ist ja auch ein bisschen das, was Letterboxd eben sagt in der Zusammenfassung, dass es dann eben doch so hinter verschlossenen Türen die ein oder andere Unterhaltung gibt, wie kann man irgendwie was lösen und genauso hat ja Trambley eben diese Schwester da hergeholt, um diesen Diskurs erst aufleben zu lassen.
Ja, das erzähle ich jetzt eine Geschichte von einem Friend of the Pod, den ich jetzt aber nicht, also ich habe nicht die Beichte abgenommen, aber ich erzähle die Geschichte jetzt in einer Art und Weise, dass man nicht das identifizieren kann. Jedenfalls katholisch aufgewachsen und erzogen und dann ist man aber immer in eine Stadt etwas weiter weggefahren zur Beichte, just in case, man weiß ja nicht, ne?
Clever.
Clever, ja, weil dann sind es irgendwelche Beichtväter, denen man nicht jetzt auf der Straße begegnen kann.
Aber wie wir sehen, begegnen auch die sich ja dann bei irgendwelchen Papstwahlen, whatever. Ja, aber
gut, man beichtet selten beim Kardinal, denke ich. Aber
auch wahr, ja. Naja, was ich fand, du hattest dann bei der Rede, also die Reden spielen sowieso so einen großen Wert in dem Film und was er da sagt, ist ja auch, dass Zweifeln wichtig ist im Glauben und so das Essentielle am Glauben. Er selber aber sicher sagt, dass er zurücktreten wollte, weil er mit den Gebeten hadert und
ja.
Er ja da auch eigentlich eben am Zweifeln ist, trotzdem zurücktreten möchte und das nicht als Stärke sieht, sondern eben als Schwäche. Das ist ja auch eine spannende...
Im Buch wird es noch ein bisschen deutlicher beschrieben, weil im Buch ist der Charakter, also er muss eigentlich deutlich älter sein. Ich glaube, das Alter von Lawrence wird hier im Film nie genannt. Im Buch wird beschrieben, dass er krank ist und dass er deswegen glaubt, nicht mehr lange zu leben und aus diesem Grund ist unsicher ist mit seinem Glauben.
Okay, aber dann vielleicht auch so ein bisschen das Zweifeln, warum bin ich krank oder was? Warum holst du mich aus dieser Welt? Oder?
Ich glaube, dass das verständlich ist, dass wenn man eine wahrscheinlich lebensbedrohliche Krankheit hat, dass man dann zweifelt, warum, also was
so an seinem Gott. Die Judizi-Frage.
Ja, wieso wird mir das angetan? Ich habe mich sagen doch immer in deinen Dienst gestellt und jetzt muss ich leiden.
Ja, es ist interessant, weil wir selten eigentlich so richtig tiefe Einblicke in den Glauben der Kardinäle bekommen, finde ich. Es ist bei Adeyemi bekommt man es, weil er Reue spürt und aber dann auch mit viel Stolz danach zu der Wahl geht. Ich finde, aber sonst, ja, wird das nicht so ganz, kommt es nicht so viel raus, finde ich, weil es eben doch sehr politisch ist. Aber ja, vielleicht ist es ein Punkt bei Lawrence, der ihn da zum Hadern bringt.
Also ich finde schon, dass, ich habe das umschrieben als Thema Göttliches. Was vermittelt der Film an Göttlichem? Und das hängt natürlich da auch so ein bisschen mit Glauben zusammen. Und da ist ja auf der einen Seite zum Beispiel, was diese Rede betrifft, da sagt er, dass er da frei spricht. Und dieses Freisprechen, das ist im Buch nochmal stärker betont, da ist man sozusagen vom Heiligen Geist berührt und dann, und das finde ich eigentlich auch ein schönes Bild, zu sagen, okay, ich gebe mich jetzt diesem Risiko hin, dass ich jetzt nicht vorbereitet bin und ich lege sozusagen da mein Schicksal in Gottes Hand. Und von daher aus der Perspektive der Handelnden würde ich sagen, hat das schon was mit Glauben zu tun, sich da dem so hinzugeben. Und natürlich diese Zerrissenheit beschreibt er ja auch als essentiellen Teil des Glaubens. Und ich würde auch sagen, dass eigentlich dieses ganze Wählen, da sagen die auch davor ja immer, ich rufe Gott an und dann stehen die da und das ist diese Zeremonie, die sehen wir ein paar Mal. Und da sieht Lawrence auch so ein bisschen eine Fügung drinne, ne? Also, dass irgendwann für ihn der Moment kommt, dass er sich von Bellini abwendet, dass er sich selbst wählt und dann direkt dieser Anschlag passiert und dass sozusagen er das so ein bisschen auch als Signal nimmt, dass er das nicht tun sollte. Also ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass das jetzt direkt was mit Glauben zu tun hat, wie wir es verstehen, aber ich glaube, für die handelnden Personen hängt es schon sehr eng zusammen.
Ja, das stimmt. Ich finde auch das mit dem Freireden, finde ich ein schönes Bild. Und es gibt ja schon, der Film, der gibt das schon her, gerade diese Szene nach dem Anschlag, als dann das Fenster kaputt ist. Und bei der darauffolgenden Wahl sehen wir, wie sich das Papier bewegt, weil der Wind reinzieht und die Vögel zwitschern. Und das gibt schon so ein Zeichen von, ja, da draußen und irgendwas da über einem. Und auch die Schildkröte, die ja da sich in die Kapelle, in die Kirche verirrt, ja, gibt einem so ein bisschen so ein Gefühl von einer Verbundenheit irgendwie.
Und ja, eine Verbindung auch zu dem alten Papst, weil der hat die ja geschenkt bekommen und da wird sich darüber lustig gemacht, wie die dann immer ausbüchsen und am Ende schaut ausgerechnet die Schildkröte, wie es Lawrence so geht.
Und dann bringt er sie wieder in sein Zuhause und auch die Schildkröten sind meistens eingesperrt.
Genau, und wir sehen ja auch in diesem, wenn die so überlegen, eigentlich diese der Moment, wo sie noch nicht gewählt haben, sondern sich nur anstarren und überlegen, was wählen sie jetzt als nächstes. Und da gibt es auch eine Szene, da guckt Lawrence so hoch und die Sixtinische Kapelle ist mit diesem wirklich beeindruckenden Bild von Michelangelo bemalt und er guckt sich dieses Bild vom jüngsten Gericht an. Man kann ja nur seinen Gedankenprozess so ein bisschen erahnen, aber ich denke, da reflektiert er sozusagen auch im größeren Sinne, was jetzt seine Wahl hier bedeuten könnte.
Ist ja auch eigentlich irgendwie ganz interessant, ne? So das Bemalen von Decken. Stell dir mal vor, in dem Büro oder so hat man da so die Decke bemalt und man kommt dann ins Denken und bleibt dann an so einem Bildschnipsel hängen und deutet den dann irgendwie. Ich finde schon, dass es so aussieht, als würde Lawrence ja auch da bestimmte Dinge wiedererkennen, die in seine Situation passen.
Ich finde das jetzt eigentlich gar nicht, ich finde das zutiefst menschlich. Heute würden da irgendwelche motivational Instagram-Kacheln sein, Wandtattoos, genau. Also das ist nichts anderes, natürlich viel, viel schöner. Aber die Idee sozusagen, sich irgendwie eine Inspiration zu holen für sozusagen sein Schaffen,
ja,
das ist hängen geblieben. Zutiefst menschlich.
Ja, stimmt. Und es ist immer über allem so. Also es ist auch wieder die Verbindung zum Glauben, zu Gott. Das Gefühl, das wurde jetzt dahin gemalt für meine Situation, gibt einem wieder also so eine Verbundenheit.
Ja. Zu dem Glauben, es werden ja hier in dem Film auch sozusagen nach und nach werden die Kandidaten, es gibt ja immer dann so Frontrunner und die Kandidaten, die da aussichtsreich sind, aber sich irgendwas zu Schulden kommen haben lassen, gesündigt haben, auch wenn jetzt vielleicht nicht jede von dieser Sünde jetzt sagen als Protestant als solche wie so bewerten würde. Also da mache ich ganz konkret, dass ich es jetzt nicht so schlimm finde, dass Adeyemi ein Kind hat, aber dass die nach und nach dann sozusagen auch aus dem Rennen fliegen. Und natürlich kommt es daher, dass diese Menschen da drinnen sehr ähnliche Wertevorstellungen haben. Aber in ihrer Sicht ist zu sagen, da steckt da drinnen auch was Gerechtes, denke ich.
Ja, es ist sowieso diese Wahl ja immer so mit dem Gedanken, ich wähle, weil zum einen, weil ich das richtig halte, aber weil das irgendwie auch Gott gegeben ist, was ja dann du auch erwähnt hattest, dass sie es am Anfang immer sagen. Also es ist nicht so ganz das eigene, sondern irgendwie muss es jetzt so sein. Und Lawrence sucht auch irgendwie nach der Antwort irgendwie. Vielleicht versucht er hinzuhören, ob irgendwie ihm was zugeflüstert wird, was er jetzt aufschreiben sollte.
Und manchmal braucht er ewig, um zu schreiben. Manchmal hat er ganz schnell geschrieben. Und das sieht man auch bei den anderen, wie die manche schon anfangen zu tuscheln. Und also alleine dieses, nur der Prozess des Wählens, finde ich schon wahnsinnig unterhaltsam.
Und das spiegelt auf jeden Fall eben seinen Charakter wieder und seine Situation, in der er gerade hadert und vielleicht ja unsicher ist über das, was er als gut erachtet für die Kirche, aber auch vielleicht für sich selbst oder für den Prozess des Konklaves jetzt, was jetzt das Richtige wäre. Das ist irgendwie immer ganz schwierig. Ich habe übrigens hier, weil wir gerade darüber gesprochen haben, wegen der Beichte, die Kirche hat Die katholische Kirche hat den Film auch kommentiert und zwar hat sie da Stellung genommen, Faktencheck, was stimmt, was stimmt nicht. Und zum Beichtgeheimnis schreiben sie, dass ein Kardinal im Film Wissen aus einer Beichte weitergibt und das ein schwerer Verstoß gegen das Beichtgeheimnis darstellt und mit Exkommunikation geahndet werden sollte. Also ist es wohl nicht üblich, wer da tiefer nochmal einsteigen möchte, was jetzt im Film vielleicht stimmt und was nicht, kann es auf katholisch.de Faktencheck zum Kinostart, was im Konklave-Film stimmt, was nicht, nachlesen.
Ich find's eigentlich ganz, ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass es weitergibt. Ich müsste es mir den Film ein drittes Mal anschauen. Aber in der Szene ist doch eigentlich so, dass er ihn nur darauf anspricht, was passiert ist und Adeyemi denn eigentlich schon selber direkt alles gesteht.
Das ist so der typische Bluff, ne, aus dem Verhör, wenn du zwei Leute verhörst und dann sagst, also, ja, der andere, oh, jetzt, der hat gerade ausgepackt, ne? Und willst ihn dann selber dazu bringen, dass er jetzt was sagt. So ungefähr macht er es auch. Er ist schon gerissen, der Lawrence.
Ich muss sagen, also eine Kritik, die man diesem Film äußern könnte und die auch schon geäußert wurde, ist, dass es manchmal so ein bisschen was hat von Big Brother mit Päpsten, weil die halt so eingeschlossen sind und dann manchmal ins Melodramatische so ein bisschen abgleitet. Und da ist eben diese eine Szene mit Adeyemi, wo sozusagen dann aufgeklärt wurde, dass es alles aufgesetzt war, aber nicht aufgesetzt, sondern sozusagen als Provokation auch genutzt wurde. Und dann sagt er dann so, Judas. Und das könnte genauso bei Big Brother halt so eine Szene sein, wo dann Adeyemi so einzeln interviewt wird und dann sagt, Mensch, dieser Trampley, hey, ganz ehrlich, so ein mieser Typ hier, der bringt mich in diese missliche Lage hier, ist eigentlich doch gar kein so großes Thema und so.
Das wäre so auch eine Version des Films, die könnte ich mir gut vorstellen. Ja, hätte ich auch Spaß dran, die anzuschauen.
Es gibt tatsächlich eine Reality-TV-Show, die heißt Konklave in Belgien. Da werden 7 Politiker von verschiedenen Parteien eingeschlossen.
Krass. Ja, okay. Da geht es dann auch heiß her. Kann man ja mal reinschauen.
Aber es ist natürlich irgendwie auch ganz nett, weil im Prinzip wird halt nach und nach halt eine ausgestochen. Und es gibt andauernd Wahlen. Also es hat so ein bisschen was wie jetzt auch bei der Bachelor oder so, dass am Ende die Frage ist, ne, wer kriegt die Rose?
Ja, voll. Also es wird nach dem einen gesucht. Italiens Next Pope. Aber ja. Letztlich, wegen dem Ausstechen, diese Art der Wahl, die gibt es ja auch her. Also wenn nie jemand rausfliegt, dann musst du irgendwie anders die Leute aus der Wahl rausholen. Und dann werden halt solche Spielchen gemacht, dass irgendwie die Ex-Freundin oder eben die Frau, die von Adeyemi geschwängert wurde, da hinzugeholt wird. Ja. Naja.
Ist auf jeden Fall, ich muss sagen, ich hätte jetzt schon Lust, mal bei so einem echten Konklave zuzuschauen.
Ja, ich muss auch sagen, so die Zwischenergebnisse, ich habe auch mal geguckt, ob es da irgendwie Statistiken zu gibt. Ich habe nichts gefunden. Aber ich finde es auch.
Die werden doch alle verbrannt, die Stimmzettel.
Ja, aber das Ergebnis ja nicht. Es wird ja aufgeschrieben, wie viel. Was ich auch.
Sicher, weil die müssen ihre Notizzettel müssen die auch abgeben.
Oh, das war mir nicht bewusst. Dann.
Also die man sieht die ja, wie die währenddessen sich so Notiz machen.
Ja.
Und das wird auch gesagt, dass diese Notizzettel auch abgegeben werden müssen.
Okay, ja, da gibt es wahrscheinlich gar keine Aufzeichnungen. Ist aber auch, ja.
Also ich bin mir ganz sicher, dass trotzdem irgendjemand sich das merken kann und dann heimlich in einem Kämmerchen sich da noch ein paar Notizen macht oder so. Ich meine, im Prinzip, die reden ja dann auch, wenn die versuchen dann irgendwie diese Stimmen zu gewinnen, dann reden die ja auch so, hey, du hast 5 Stimmen gehabt und hier brauchen wir so und so viel. Also das spielt schon eine Rolle in dem Prozess.
Absolut, die Zahlen, also da geht es ja wirklich um jede Stimme, die da irgendwo noch, und du sollst all deinen Anhängern noch sagen, sie sollen jetzt auch den Adeyemi wählen oder so. Also da geht es ja wirklich um jede einzelne Stimme. Aber ich finde es auch witzig, dass die ganzen Kardinäle selber nochmal mitzählen. Also so sieht es auf jeden Fall aus, dass jeder für sich nochmal so eine Strichliste macht.
Ja, wieso findest du es witzig?
Ja, als würden sie dem Prozess nicht trauen. Also da wird ja schon alles mit Liste und Faden und so gemacht, damit es so ein bisschen safe ist. Aber es sieht so aus, als würde jeder für sich nochmal eine Strichliste führen.
Ja, ich glaube, das sieht aber auch so ein bisschen daran, dass halt diese Übersicht, der ganz am Ende ja gemacht wird. Und die Leute, die es aussehen, sind ja genauso Kardinäle, die irgendwie gelost wurden, glaube ich.
Mhm.
Und dadurch ist ja so, dass das dann ewig lang dauert. Und die halt währenddessen dann schon überlegen, okay, was wäre möglich? Und ja, außerdem da nur da zu sitzen und irgendwie eine Stunde lang bei der Stimmauszählung zuzuhören, das muss auch also ziemlich nervenaufreibend sein.
Ja, sowieso, es ist ja eine sehr langwierige Sache, da auch so eingeschlossen sein, und die nehmen das ja auch sehr ernst mit dem dass sie nichts mitbekommen und es wird alles zugemacht, die Rollläden gehen runter. Ja, das ist ja schon auch sehr ermüdend, würde ich sagen.
Finde ich visuell aber schön eingefangen. Gerade es gibt diesen einen Shot, da sieht man nur sozusagen die Kandidaten, die viele Stimmen bekommen haben, wie sie ganz alleine sitzen. Also das ist einfach eine wahnsinnige mentale Anstrengung auch sein muss, da die ganze Zeit zu wissen, ah ja, okay, es könnte was passieren, es passiert nichts. Und das ja über so viele Wahlgänge auszuhalten, ist schon eine Belastung, glaube ich. Also ich nehme dem komplett ab, dass am Ende auch bei den Kandidaten, die sich nicht durchgesetzt haben, auch eine gewisse Erleichterung einsetzt.
Ja, absolut. Also sehe ich auch
zumindest
so.
Bei Bellini und bei Lawrence. Bei den anderen habe ich nicht das Gefühl gehabt.
Ich glaube, das ist auch super anstrengend, weil die Wahl, die gerade passiert ist, ja absolut keinen Einfluss hat auf das, was noch kommt. Und da merken wir ja auch dann, wie Benitez am Ende komplett an allen vorbeizieht, obwohl er eigentlich immer so ein bisschen der, eher hinten dran war. Und das, ja, da ist ja völlig egal, ob er davor keine Stimmen hatte oder nicht, sondern da wurde er dann doch zum Papst gewählt.
Hältst du es für wahrscheinlich, dass je bei einer Papstwahl jemand gewählt wurde, am Anfang noch so ein Außenseiter war?
Ja, also grundsätzlich ist es wohl auch laut katholisch.de so, dass diese Situation mit Benitez gar nicht so hätte funktionieren dürfen, sondern der Papst hätte das kundgeben müssen, dass er jetzt Kardinal ist und erst dann hätte er auch antreten dürfen. Also er darf kein geheimer Kardinal sein, so würde ich das jetzt mal interpretieren. Dann halte ich es aber für gar nicht so unwahrscheinlich, weil ihn ja niemand kennt und seine Stellung nicht kennt und die anderen ja auch nur ihre Stellung haben, weil sie eben schon länger bekannt sind und die Leute vielleicht, ja, die das kennen, wofür sie stehen. Das konnte aber Benitez eigentlich ganz gut klar machen dann in dieser einen Rede, wieder so ein Monolog, der frei gesprochen war, also vielleicht auch von Gott herbeigegeben, diese Gabe dann.
Vom Heiligen Geist,
die Dreifaltigkeit. Und da kann er ja schon, glaube ich, überzeugen und auch so seinen Standpunkt klar machen. Und deswegen halte ich es dann für nicht ganz unrealistisch. Ich glaube, vielleicht hätte es auch erstmal noch eine Wahl gegeben, die zeigt, oh, der hat jetzt ordentlich Stimmen gesammelt und dann in einem nochmal Prozess. So wäre es vielleicht in Wirklichkeit gewesen.
Ich meine, so ein bisschen ähnelt das System ja diesen Wahlmännern in den USA. Und ich kann mir vorstellen, dass früher es natürlich manchmal so gewesen sein muss, dass sich dann viele Kardinäle halt so nicht so oft begegnen konnten, weil natürlich die Entfernungen so groß waren. Und natürlich dann so eine Papstwahl auch nochmal so eine andere Dimension bekommen hat. Aber ich glaube, aus diesem Grund wurden früher eigentlich vor allem Italiener gewählt.
Ja, wir merken ja auch diese Unterscheidung zwischen den verschiedenen Ländern und Sprachen, die Tedesco am Anfang ganz stark zieht, dass er sagt, hier sitzen alle getrennt an den Tischen. Und ja, das ist, glaube ich, schon, also Sprache ist auf jeden Fall ein großer Faktor, der hier vielleicht auch verbindet oder eben auch trennt. Und da, ja, kann man natürlich dann Vorteile haben, wenn man Italienisch spricht und dann italienisch sprechende Menschen hinter sich versammeln kann.
Goffredo Tedesco, Goffredo auch ein wunderschöner Vorname, gespielt von Sergio Castellitto, finde ich eine wahnsinnig gute Besetzung tatsächlich.
Ja.
Insgesamt, also das Casting wirklich großartig und es liegt hier vor allem einfach daran, dass er, der hat schon in vielen Filmen mitgespielt, aber so als Schauspieler auf diesem Level ist ihm ja noch nie aufgefallen, aber hat mich komplett überzeugt. Es passt einfach perfekt.
Ja. Er spielt es auch einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Man hasst ihn eigentlich ab dem ersten Moment. Er wird ja auch schon so angekündigt, dass, oh Gott, hoffentlich kommt er nicht. Das heißt, die Erwartung ist schon da, wer kommt da? Und dann kommt er auch mit diesem Umhang und nimmt den Raum ein um sich rum. Und hat
Tedesco immer, heißt übrigens auf Italienisch der Deutsche.
Das kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. ja, und auch wie er immer die Wasser, also diese, wie heißt das jetzt, diese Zigarette da im Mund hat, ist ja auch was, ja, wahnsinnig Arrogantes. So. Also das spielt er einfach wahnsinnig gut. Und dann die Mimik, finde ich, das ist einfach, aber bei den meisten Schauspielern fand ich die Mimik einfach ganz großartig.
Er ist einfach total lustig und irgendwie auch bitter ehrlich. Also bei ihm gibt es ja am wenigsten Taktieren eigentlich von allen. Er ist ja voll vorne raus und trotzdem würde ich sagen, also der Charakter unterscheidet sich am meisten von der literarischen Vorlage. aber zum Positiven, eben weil, also er ist jetzt nicht eine klare Trump-Figur, würde ich sagen. Und tatsächlich, also was ich mir eingestehen musste, ich fand in dieser Szene beim Essen, natürlich seine Einstellungen sind zutiefst rassistisch und das teile ich nicht, aber er hat auch einen kleinen Punkt. Und das Katholische hat ja auch immer was Universelles, was auch auf Katholiken dann vor Faschisten und so ein bisschen geschützt hat, weil sie immer glauben, da gibt es noch jemand anders wichtigen, großen, das ist eben der Papst, neben irgendwie einer anderen autoritären Figur. Und er setzt eben auf diesen universellen Charakter. Natürlich mit Latein, also wieder was ewig Gestrigen, und das würde ich jetzt wieder nicht unterstützen. Aber da hat er natürlich, da steckt dahinter so ein universeller Charakter der Kirche. Und indem sich diese Tische da aufteilen, da finde ich, widersprechen sich die Liberalen ja auch. Die wollen ja immer, die stehen für diese Offenheit, das sagt dann auch Bellini, und eine Toleranz. Aber letztlich hat er ja einen Punkt, dass sie sich dann nach Sprachen sortiert haben.
Es ist auch clever von ihm, dann darauf hinzuweisen, dass sich das so ganz natürlich getrennt hat. Ich finde, also er erinnert mich da schon auch, jetzt nicht vielleicht an Trump, aber also ich sehe da schon auch so rechte Politiker, die einfach davon profitieren, wenn die Welt brennt, und er will die Welt brennen sehen.
Ja.
Und ist da ja absolut, als es dann losgeht mit Adeyemi und Trampley an dieser Küchensituation, also nicht, also der Essenssituation, da lehnt er sich zurück und weiß erstmal genau, das ist richtig gut für mich hier. Weil er kann immer mit der Argumentation kommen, so, ja, das ist jetzt halt die neue Kirche, wie sie hier verändert wurde.
Guck mal, Sodom und Gomorra.
Genau. Und das ist halt, ja, sein Spiel. Und deswegen muss er gar nicht so viel sagen. Alle wissen, für was er steht. Und er kann eigentlich immer, wenn irgendwas passiert, nur sagen, habe ich doch gesagt. So.
Aber auch diese Szene dann, wenn Lawrence die Dokumente austeilt, und er kommt da und steht dann erstmal mit seinem und vaped so ein bisschen, guckt einfach nur. Das ist so witzig einfach. Es ist
ja
on the point. Aber er macht das, er steht da eigentlich nimmt er sich noch so ein bisschen zurück tatsächlich. Also er schiebt die Schultern so ein bisschen vor und steht dann da und guckt dann so ganz scharfsinnig rechts und links. Wirklich schön.
Ja, er ist jetzt eigentlich niemand, der sich so körperlich so überlegen hinstellt, sondern er ist schon so ein bisschen unscheinbar, also nicht unscheinbar, aber er nimmt sich so ein bisschen zurück, das stimmt, aber irgendwie nimmt er sich trotzdem den Raum ein über das, was er tut und wie er sich gibt. Das ja.
Und das finde ich tatsächlich, also beim Buch hat mich das oft gestört, was leider, finde ich, Robert Harris oft macht, ist, dass er Moral und Ethik und Charakter so ein bisschen immer am Essen beschreibt. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, es gibt ja nicht viele verschiedene Szenen, die die Leute gemeinsam haben. Es ist eigentlich immer der Wahlprozess und dann das Essen. Und dann ist immer im Prinzip so, was die Leute sich essen, ob sie Hunger haben, ob sie keinen Hunger haben, wie viel sie sich auf den Teller nehmen. Das sind so die Punkte, an denen man jemanden beschreiben kann. Was aber so ein bisschen passiert, finde ich, ist so ein bisschen Fat-Shaming, weil im Prinzip die Dicken sind halt die Sünder und die Dünnen sind irgendwie nahe bei Gott, weil sie irgendwie so ein bisschen hat man das, und das finde ich echt ein bisschen problematisch, und das hat mir im Buch nicht besonders gut gefallen. Und natürlich ist entsprechend der Charakter im Buch ist auch ein sehr fülliger Mensch, und das zeichnet ihn eigentlich vor allem aus. Und hier ist es ja gar nicht so. Er setzt seinen Körper komplett anders ein. Und ich finde auch, da auch dieses Haptische, was die gemacht haben beim Kostümdesign, ist normalerweise, haben ja so Priester oder Kardinäle, haben ganz oft so Kassengestelle. Und die haben da auch mit den Brillen gearbeitet. Und sowohl Tedesco als auch Bellini, interessanterweise, haben so sehr extravagante Brillengestelle, aber Lawrence und der alte Papst zum Beispiel haben so ganz simple und so. Also mit diesen kleinen Elementen wird da auch gearbeitet, um so ein bisschen so den Charakter noch eine gewisse Tiefe zu geben.
Ja, das Schöne, wenn das im Film diese visuelle Ebene und die Details einfach auch ausgekostet werden und dadurch einfach was übermittelt wird und man nicht auf Klischees gehen muss, dass man jemanden als fett beschreibt oder eben als sich zurückhaltend und deswegen weniger isst. Und also da kann man ein bisschen das feiner definieren, und das macht der Film auch, und das ist sehr schön. Und ich finde insgesamt, also aus der Regie Edward Berger, ist einfach, dass der Film, der schafft es gut, einen da mitzunehmen und so die mit vielen kleinen Details einen da wirklich auch abzuholen, dass man das Gefühl hat, man ist da jetzt ganz nah mit dran. Von Edward Berger, auch aus dem Jahr 2022, im Westen nichts Neues, der das ja auch sehr gut schafft. Also ein Kriegsfilm.
Oder auch Polizeiruf 110 und unvergessen, er hat auch einen Tatort gemacht. Ja. Wir haben damals schon alle kommen sehen, dass es der große neue deutsche Hollywood-Regisseur wird.
Ja, ja, ja. Es ist jetzt eigentlich die letzten zwei, also die zwei Filme eigentlich, die er jetzt so richtig gerissen hat und damit schon auch international geworden ist. Also im Westen nichts Neues, war ja noch eine sehr deutsche Produktion mit Schauspielern wie Daniel Brühl und ja, anderen. Und ja, jetzt ist es ja schon ein bisschen internationaler geworden mit eher in Italien-Drehorten und ja, du hattest auch ein bisschen was erzählt über das Studio.
Ja, also er hat dazwischen auch Serien gemacht. Also er hat viel Streaming produziert. Und ich denke, also was man auf jeden Fall als Kompliment sagen kann, ist, dieser Film fühlt sich überhaupt gar nicht deutsch an. Und das ist wirklich im positivsten Sinne. Also ich denke schon vor Im Westen nichts Neues hat er halt gezeigt, dass sozusagen in diesen großen Produktionen mit bekannten Schauspielern erfolgreich arbeiten kann. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin auch also überrascht eigentlich über, also was er auch visuell da noch rausgeholt hat. Vor allem, weil sich der Film ja sehr stark unterscheidet von Im Westen nichts Neues. Im Westen nichts Neues ist ja so das wirklich krasse Gegenteil. Das ist ja ein Film mit großen Schlachten, mit also draußen ganz viel. Und hier ist ja echt ein Kammerspiel. Also man muss ja ganz anders hiermit umgehen. Und ich denke, eine Stärke ist auf jeden Fall, dass er wahrscheinlich auch gut delegieren kann. Ich meine, das sieht man einfach, wie stark verschiedene Aspekte sind. Das Casting habe ich schon herausgestellt. Set-Design kann man genauso herausstellen. Kostüm kann man herausstellen. Die ganze Farbgebung kann man herausstellen. Es gibt so viele Aspekte, die Musik, der Soundtrack, hervorragend, die natürlich jetzt nicht für die nicht er schlussendlich verantwortlich ist, aber wenn er das eben so gut leiten kann, so ein großes Projekt, dann denke ich, werden wir noch viele spannende Projekte mit ihm haben.
Definitiv. Ja, ja, hier, Konklave war ein Jahr nach Im Westen nichts Neues eigentlich schon abgedreht. Und das kam aber jetzt erst 2024, wahrscheinlich wegen den Oscars. Wo siehst du denn Chancen für den Film bei den Oscars jetzt?
Also mal ganz eindeutig Ralph Fiennes für seine Darstellung hier als Lawrence. Das ist so stark. Ich wirklich finde das auch Edward Berger hat ihn auch oft so eingesetzt. Also bei Dialogen wird er ganz oft so hin und her geschnitten. Und was er hier macht, ist, dass er ganz lang auf dem Gesicht von Fiennes bleibt, um erstmal so abzuwarten, was passiert in diesem Gesicht, um diesen Gedankenprozess abzuwarten. Und das ist auch ein weiterer Grund, warum ich den Film besser finde als das Buch. Im Buch werden halt solche Sachen dann beschrieben. Ne? Ich denke jetzt das und ach, interessant oder was auch immer. Und hier wird viel weniger eigentlich gesagt, was Fiennes oder Lawrence und im Buch Lomeli, der heißt der Charakter anders, aber es tut nichts zur Sache, denkt. Es wird viel weniger ausgesprochen, es braucht viel weniger Exposition, das passiert alles im Gesicht. Und auch die Traurigkeit über den Tod, man sieht es in den Augen einfach ab, das ist so stark geschauspielert. Und deswegen für mich auf jeden Fall absoluter Favorit. Dann würde ich noch sagen, Nebenrolle für als Schwester Agnes Isabella Rossellini. Das denke ich wird auch eine Rolle spielen, auch weil tatsächlich auch eine Rolle, die im Buch gar keine so große Rolle spielt, also gar keinen so viel Raum einnimmt und auch in dem Film ja eigentlich fast nichts zu tun hat. Also wir sehen sie ganz oft, sie nur durch Gänge laufen, verschieden laufen, auch ihn nur angucken oder nur, also es gibt eigentlich sehr wenig, was sie sagt, aber das Wenige, was wir haben, ist schon stilprägend. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, also gut, leider gibt es hier kein Casting, aber den Soundtrack, den würde ich noch hervorheben, da können wir noch mehr zu sagen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass was Richtung Kostüm geht oder so, oder Produktionsdesign. Weil natürlich, die konnten natürlich nicht im Vatikan drehen, die mussten das alles nachbauen. Und ich war tatsächlich mal in der Sixtinischen Kapelle und ich habe das nicht gemerkt.
Ja, dass den Unterschied nicht bemerkt. Ja. Nö. Das ist schon. Ja, dieses mit den Gesichtern, das hat auch so ein bisschen, das ist so ein Element, was man aus Horrorfilmen kennt. Oder also, dass an den Gesichtern die Reaktion dessen, was passiert, gezeigt wird, weil man nicht das zeigen möchte, was gerade passiert. Und da sieht man das ganz stark von in Dialogen eben. Ja,
so ein Film über die Kirche als Horrorfilm.
Ja, who knows? Ne? Schon irgendwie so in die Richtung. Also ich bin da absolut bei dir, Ralph Fiennes. Absolut. Es wäre sein erster Oscar. Bisher hat er es noch nur auf zwei Nominierungen geschafft. Und ja, ich glaube, ich würde ihm auf jeden Fall mal hier den Oscar gönnen. Und ich.
Ich muss gerade lachen, weil da diese Luftballons nicht fest gegangen sind.
Ja, wir FaceTime hier gerade parallel. Und Jesse hat irgendwie so einen Effekt ausgelöst.
Ja, also bei mir sagen, als Christa gesagt hat, weil Fiennes hat den Oscar verdient, sind plötzlich lauter Luftballons durchs Bild geschwebt.
Das ist ein Zeichen. Ich würde sagen, das ist was Höheres, was uns da gerade gezeigt hat. Was Göttliches. Ralph Fiennes, das wird's. Ja, Szenenbild sehe ich noch auch ganz stark. Also ich fand auch zum einen natürlich, was du, also das Gebäude und ja, insgesamt natürlich die Locations, das Nachbauen. Aber ich fand auch ganz stark zum Beispiel diese Kammer, wo die geschlafen haben, dieser Gang, der immer wieder gezeigt wurde, wo es ja immer wieder auch zu Unterhaltungen kam, so im Flur, auch immer die Treppen und also das zum einen Tonbild, also Schnitt, fand ich dahingehend, also gut gelungen, dass man das Gefühl hatte, über den Ton ist man einfach ganz nah dran dabei. Also man hat Ralph Fiennes, aber auch viele andere immer sehr genau atmen hören und war wirklich da am Puls sozusagen mit dran. Und das fand ich sehr, sehr stark. Das hat also einen richtig mitgenommen. Auch vom Ton her eine Szene, die ich sehr gelungen fand, als die Wahl dann erfolgreich war, der weiße Rauch aufsteigt und man so die Schnitte durch die Räume sieht. Also man durchgeht noch die leeren Kammern und es ist so eine Wiederholung von dem, was man vielleicht gesehen hat jetzt und hat dann nochmal so die leeren Räume, erinnert sich vielleicht an das Geschehene und dazu aber dieses dumpfe Jubeln der Massen, die wahrscheinlich irgendwo da draußen sein müssen. Das hat mich sehr getroffen oder mitgenommen und das würde ich sagen, ist vielleicht sowas, was in Richtung Schnitt gehen könnte.
Also Robert Harris, der schreibt auch sehr filmisch. Tatsächlich dieses schwere Atmen, das wird auch die ganze Zeit beschrieben im Buch. Und diese Szene zum Beispiel, die ich eigentlich besonders schön fand, wo sie zum letzten Wahlgang schreiten mit den Regenschirmen, die wird auch tatsächlich genauso beschrieben im Buch. Und die zeigt so ein bisschen, weil ich meine, davor war ja dieser Anschlag. Im Buch ist das ist ein bisschen anders, aber das tut es eigentlich nicht zur Sache. Und dass sie dann alle dahin laufen wollen, zeigt halt so diese Entschlossenheit, die sie haben, jetzt zu wählen. Wir brauchen jetzt einen Papst, ist unsere sicher. Das finde ich, da zeigt irgendwie, plötzlich hat sich so dann diese Gruppe gefunden.
Das dieser Shot von oben mit den Regenschirmen, das ist auch so ein genialer Shot, wo ich auch der Überzeugung bin, dass wir da Trembley sehen, der da ohne Regenschirm.
Ich bin überzeugt, wir sehen Tedesco.
Ja, das ist, glaube ich, was, da brauchen wir die Hilfe der Zuhörer, um das herauszufinden.
Wir können uns den kontaktieren.
Also man könnte zum Beispiel, wenn man jetzt wüsste, dass es Trembley ist, könnte man uns schreiben, eine E-Mail an info@filmclub-podcast.de oder man schreibt uns einfach Instagram ganz locker @filmclub_podcast. Und entweder ihr schreibt, was ihr jetzt wisst oder was wir für einen Quatsch erzählen oder ihr habt Bock, hier auch einen Film zu besprechen, ja, dann könnt ihr auch einfach einen vorschlagen. Und dann besprechen wir den zusammen mit euch.
Ihr könnt auch einfach eine Bewertung da lassen oder den kommentieren bei Spotify oder auf unserer Website auch unter der Folge.
Das hilft auf jeden Fall dem Format.
So viele Möglichkeiten.
Ja, daran wird es nicht scheitern.
Daran wird es nicht scheitern, nee. Noch zur Oscar-Situation. Also ich finde diesen Film filmpolitisch auch ganz interessant. Wir sind ja in der Zeit, ich meine, dieses Jahr gab es viele Filme, die den Untergang von 20th Century Fox so ein bisschen gezeigt haben. Oder auch, was es alles mit IP nochmal macht und was da alles für wilde Mischungen, Deadpool und Wolverine und so zustande kommen. Als Beispiel. Aber jetzt natürlich gleichzeitig diese Zeitenwende zeigt auch so ein bisschen, es gibt kleinere Produktionsfirmen, für die es einfacher ist, jetzt weil es ein bisschen billiger geworden ist, zu produzieren, da was zu machen. Die haben es auch in Italien gedreht. Dieser Film wurde produziert von Film Nation Production zusammen mit Indian Paintbrush und House Production. Und in Film Nation Production hat noch keinen Oscar gewonnen. Aber tatsächlich glaube ich, nächstes Jahr, da würde ich tatsächlich Geld drauf setzen. Oder die Kollekte. Das würde Trample jetzt machen. Aber dass der Film Nation absahnen könnte. Weil es einfach so ist, dass die haben jetzt gerade, es gibt einen Film von denen, Maria, das ist ein Film mit Maria Callas mit Angelina Jolie in der Hauptrolle. Den habe ich noch nicht gesehen, aber ich würde sagen, das ist typischer Oscar-Bait. Dann gibt es gerade Anora und jetzt eben Conclave. Also drei Filme, von denen ich sagen würde, die passen perfekt ins Oscar-Schema, weil bei Oscars, ja, da ist das Wahlverhalten ja so ein bisschen anders. Da hast du jetzt nicht, die schließen sich ein, sondern da hat jeder immer so seine Liste. Und was immer sozusagen jetzt auf der Liste hat, was es nicht geworden ist, dann fallen die Stimmen automatisch dem Nächsten in der Liste zu. Das heißt, du musst auf möglichst vielen Listen innerhalb der Academy erscheinen. Und da passen halt diese Filme perfekt rein, ne? Und deswegen, ja, glaube ich, die haben das ziemlich gut getroffen. Die Filme sind auch perfekt getimed, ne, für die Oscar-Wahl. Und deswegen glaube ich, Film Nation wird nächstes Jahr bei den Oscars absahen.
Okay, da sprechen wir uns dann nächstes Jahr nochmal, wenn du deine Wette platziert hast hier, was eingetroffen ist. Aber ja, klingt sehr realistisch. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Insgesamt ja einfach eine spannende Entwicklung, so von den vom großen Kino, wie sich das entwickelt. Von Streaming-Anbietern jetzt der letzte Film, Im Westen nichts Neues von Berger, ja noch in der Netflix-Produktion und jetzt nicht mehr. Also insgesamt bin ich da mal gespannt. Wir werden es verfolgen.
Wir werden es verfolgen. Und tatsächlich auch, also ich habe in den New York Times gelesen, das können wir auch in den Shownotes verlinken, am 6. Oktober, ich habe mir die Notiz direkt gemacht. Und zwar, der Film ist auch super aktuell. Papst Franziskus hat gerade 21 neue Kardinäle ernannt. Insgesamt soll es da eigentlich eine Maximalanzahl an Kardinälen geben. Aber im Prinzip hat er, man könnte jetzt sagen, er hat jetzt nochmal die Gruppe an Kardinälen, die nächsten Papst wählen, nochmal stärker damit definiert. 20 davon sind unter 80 Jahre alt. Es ist so, dass wenn man 80 Jahre oder älter ist, nicht mehr wählen darf als Kardinal. Das sieht man auch in dem Film, die sind dann am Anfang dabei, am Anfang von der Rede, die er hält. Da sind noch viel mehr Kardinäle dann im Publikum und die gehen dann danach. Und im Buch ist so, dass dann einer von denen noch eine Rede hält, die ist auch super nach hinten gewandt. Und da gibt es natürlich auch Spekulationen, warum Franziskus das gemacht hat. Und es ist tatsächlich wohl nicht so, dass er damit die Kirche irgendwie liberaler gestalten würde. Weil zum Beispiel dem Bild von dem Papst in dem Buch ein bisschen widerspricht. Es ist eher so, die meisten Ernennungen waren eher konservativ. Und aber was passiert ist, dass er die Kirche viel internationaler macht. Vier von denen, also im Prinzip, es gibt mehr Kardinäle für die Länder, in denen es tatsächlich noch Katholiken gibt. Vier von den Männern kamen aus Südamerika, aus Brasilien, Chile, Ecuador, Peru. Dann gab es welche aus Japan, den Philippinen, Indonesien, dem Iran, auch interessant im Kontext von dem Film, und zwei aus Afrika, einer aus Algier und einer aus der Elfenbeinküste. Und es gibt noch einen aus Nordamerika. Und dann, das fand ich auf den ersten Blick total schlüssig, es gibt auch einen aus der Ukraine, also das neue Oberhaupt der ukrainischen, griechischen, katholischen Kirche. Ich darf jetzt nämlich hier keinen Fehler machen, aber das stimmt, griechisch-ukrainische katholische Kirche.
Ach, hartes
aber
Wort.
In Melbourne, ja, hartes Wort, Zungenbrecher. In Melbourne, aufgrund der großen Diaspora. Also, der, ja, das heißt, wenn heute Konklave wäre, wären 92 der Kardinäle von Franziskus benannt und 24 von Benedikt und 6 von Johannes Paul II. Das heißt also, das sozusagen so, wie man jetzt jemanden ernennt, in dem Fall von dem Film Benitez, so ein bisschen die Wahl beeinflussen kann, das ist tatsächlich sehr eine andere Realität.
Ist ja auch dann entscheidend, wen du jetzt berufst, der vielleicht deine Werte vertritt, in welchem Alter der ist, dass er dann ja nach deinem Ableben noch irgendwie Einfluss haben kann, aber auch später noch. Also man muss ja auch nachhaltig dann denken sozusagen. Also ja, schon sehr beeindruckend. Ich habe tatsächlich in meiner Lebenszeit jetzt zwei Konklaven erlebt. 2005 war einer, da ja. Papst Benedikt. Und dann 2013 mit Papst Franziskus. Das ist jetzt
ich erinnere mich sogar, ich war im schwäbischen Dorf, als der Papst ernannt wurde, in Nöttingen. Werde ich nicht vergessen. Es war eine große, große Nachricht. Also ich war wieder nur durchgereist. Mhm. Aber da habe ich die Nachricht vernommen, weil mich das so beeindruckt hat.
Es ist auch irgendwie so ein internationales Ding. Also
tatsächlich, Nöttingen könnte badisch sein. Jetzt bitte keine wütenden E-Mails. Ich war wirklich nur auf der Durchreise.
Oh oh, da jetzt, das war's. Irgendwann in 30 Jahren wird das dann irgendwo dein Urteilszeugnis sein, dass du nicht zum Papst gewählt wirst, dass du hier
gesündigt habe.
Ja, Mann, Mann. Ja, sollen wir noch den Charakter Bellini beleuchten? Der fehlt uns noch in unserer Auflistung. Wie siehst du denn Bellini?
Also im Buch ist er Italiener, hier scheint er Amerikaner zu sein. Und ich finde also Stanley Tucci, auch großartiger Schauspieler. Und ich finde, er gibt dem Charakter auch einen gewissen Witz. Also er ist nicht dieser starke Grübler, wie er im Buch beschrieben wird, aber er fängt als Grübler an. Und was ich an Bellini ganz interessant finde, sind zwei Aspekte. Das eine ist, wie schwer es tatsächlich ist, liberal zu sein. Da gibt es diese Unterhaltung am Anfang, wo sozusagen seine Truppen versuchen, ihn zu überzeugen, dass er doch jetzt bitte auf Stimmfang gehen soll. Und da sagt er, sagen Sie ihnen, ich stehe für Respekt vor anderen Religionen, für Toleranz gegenüber anderen innerhalb unserer Kirche. Und ich möchte, dass Frauen eine bedeutende Rolle in der Kurie zukommt. Und dann sagt schon das allererste, sagt dann der Typ, der ihn unterstützt, oh, lassen Sie uns die Frauen gar nicht erwähnen. Ja, und da merkt man, der ist für die Liberalen. Ja, er sagt dann darauf, warum, Bruder, ich möchte meine Bezeugung auf gar keinen Fall verheimlichen, dass es so schwierig ist, zu dem zu stehen, was man wirklich verinnerlicht hat, ne?
Ja, wobei wir also im Verlaufe des Films ja auch lernen oder merken, dass er vielleicht, also doch mehr Papst werden wollte, als es vielleicht da gezeigt hat. Er gibt sich ja so, nur wenn ich wirklich diese Werte auch einhalten kann. Später löst er sich ja auch davon. Die vertritt er dann vielleicht nicht mehr selbst. Er sagt dann, okay, wir müssen jetzt Trampley wählen. Aber ja, ihm sind dann diese Werte dann nicht mehr so ganz das Entscheidende, sondern Hauptsache, man schafft es jetzt, jemanden da zu positionieren, der ungefähr passt.
Ja, da habe ich auch gleich zwei Audioschnipsel mitgebracht, aber noch eins dazu. Also Lawrence ist ja auch dabei und er scheint ihm ja zuzustimmen. Zumindest lese ich sein Gesicht in diesem Moment so. Aber als er herausfindet, dass Adeyemi ein Kind hat, dann ist es für ihn vorbei. Als er herausfindet, dass Benitez intersex ist, dann scheint ihn das auch irgendwie zu belasten zunächst und er sucht das Gespräch. Also sozusagen, sobald er das getestet wird, seine liberalen Einstellungen, dann findet er es wahnsinnig schwierig, die auch tatsächlich so entschlossen zu vertreten.
Ja, absolut. Und es fällt ihm dann auch so lange schwer, bis Benitez ihm das irgendwie, da so die Augen öffnet. Ich finde, man wird da komplett mitgenommen in diesem Moment, als Lawrence für sich merkt, okay, das ist der nächste Papst und ich muss da jetzt nichts gegen tun. Ich werde dieses Geheimnis jetzt mit rumtragen. Ja, und das zeigt so diesen Zwiespalt und vielleicht eben dieses Problem mit, wie liberal bin ich. Aber vielleicht siegt am Ende bei ihm da irgendwie so dieses Liberale, dass er das dann lässt.
Ja, also ich glaube, da weiß ich nicht, ob es siegt, aber auf jeden Fall, er kann seinen Frieden schließen, so würde ich es beschreiben.
Ja, das ist eine gute Bezeichnung.
Wir sehen ja keine Handlung von ihm, indem er dann sozusagen für das Argument macht, sondern er lässt sich überzeugen oder für ihn ist das Grund genug, jetzt nicht kein Aufhebens mehr zu machen.
Er lässt es zu und greift nicht ein. Das ist ja, was er davor immer getan hat, wo er sich vielleicht unsicher war, greift er ein, tut das nicht. Und da tut das nicht. Und ich finde, also befreiend ist auf jeden Fall, ich finde, ich spürte am Ende des Films da eine wahnsinnige Erleichterung bei Lawrence, als der weiße Rauch dann aufsteigt und er dann mit der Schildkröte nach draußen geht und die wieder ins Wasser lässt. Da sehe ich für ihn irgendwie so eine ganz große Zufriedenheit.
Ja, ich glaube, die größte Entwicklung bei Bellini, aber auch bei Lawrence, die kann man so ein bisschen daran sehen, dass sie zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch tatsächlich das Amt wollen. Willst du mal einspielen, wie Bellini am Anfang sich dazu äußert und dann später?
Das war jetzt am Anfang des Films.
It is a war and you have to commit to a side.
You have to commit to a side.
Ja, also am Anfang scheint er zu zweifeln und er ist dann so gar nicht so, ja, so macht überhaupt Sinn. Und in dieser Szene zeigt sich, er ist sich seiner ganz gewiss.
Und er war es auch immer. Also ich finde das auch noch wichtig, dass ich, also ich habe das Gefühl.
Findest du?
Naja, wir haben ja diesen Dialog zwischen ihm und Lawrence und da sagt er ja, jeder von uns will Papst werden und jeder hat sich schon mal überlegt, welchen Namen er sich geben möchte. Und da klingt es für mich schon so, als wäre schon immer da so eine Sicherheit da gewesen, dass er das möchte.
Du, ja, siehst das, ich bin gar nicht so sicher, ob ich dem zustimmen würde, aber auf jeden Fall gibt es den Moment, wo er das für sich klar formuliert. Vielleicht unterbewusst, aber ich nehme ihn am Anfang deutlich zweifelnder wahr und sobald zu sagen, dass es ein realistisches Szenario ist, fängt er an, dafür zu kämpfen. Ich glaube schon, dass sagen, dieses Macht und was sagen, die Aussicht auf Macht mit einem Menschen macht, ein wichtiger Aspekt des Films ist.
Ja, auf alle Fälle, das stimmt. Und überhaupt diese verschiedenen Menschen eingeschlossen und dann sich um eine Position wetteifernd, ist ja auch so ein bisschen dieses Machtgefühl. Also allein, ob du es willst oder nicht, du stellst dich auf, indem du da bist und wählst und ja, ich glaube, dann denkt man immer drüber nach, was passiert eigentlich, wenn mich jemand wählt. Das ist also jeder von uns früh in der Schule bei irgendwie Schülersprecherwahlen oder so, Klassensprecher. Ja, ich weiß nicht, man fragt sich schon, okay, was passiert denn, wenn jetzt jemand einen wählt und vielleicht ist es auch so ein bisschen.
Muss man sich da nicht aktiv aufstellen?
Ja, das kommt jetzt auf die Art der Wahl an, glaube ich. Das wurde auch, ja, auch mal so gemacht, dass man vorgeschlagen wurde oder so.
Ja gut, natürlich Blödsinn abzulehnen.
Ja, kann man schon, aber ja, das ist vielleicht diese Frage, die sich Bellini beziehungsweise ja auch Lawrence dann stellt. Was ist eigentlich, wenn ich gewählt werde? Oder es gibt eine Chance, dass ich gewählt werde? Ja, und Bellini sieht dann auf jeden Fall Handlungsbedarf und möchte diese Position dann irgendwann auf jeden Fall, als er sie dann eben in Gefahr sieht.
Ja, also ich finde schon, dass er da eine Entwicklung durchmacht und ich finde, das ist eine wahnsinnige schauspielerische Leistung, dass man diese Entwicklung durch ihn auch schon so erkennen kann, einfach, ja, alleine in diesen Aussagen. Das, ja, Einzige finde ich natürlich ein bisschen schade, dass er in der Szene relativ laut wird. Das fand ich jetzt nicht besonders kardinal-like. Aber die gleiche Entwicklung macht ja auch Lawrence durch, weil Lawrence ja in dieser Szene, da geht es im Prinzip darum, dass Bellini ihn konfrontiert, dass er doch 5 Stimmen hat und dass er jetzt sagen, jetzt hier, er wusste gar nicht, dass er so ambitioniert ist. Und dann sagt, ja, jeder hat einen Namen, das hast du ja schon gesagt. Und dann sitzen die später zusammen. Und Lawrence sagt, ja, Johannes wäre mein Name gewesen. Also er hat sozusagen auch einen Namen. Er hat es in seinem Herzen bewegt und gemerkt, vielleicht bin ich doch ambitionierter, als ich das von mir gedacht hätte.
Ja, ja, dass er irgendwo eine Ambition hat, merken wir auch an dieser Spiegelszene am Anfang. Als er zu sich selbst spricht und mit dem Hirte und Manager. Und da ist er schon enttäuscht auch, dass er
nicht als Hirte gesehen wird.
Ja, dass er kein Hirte sein soll. Und das, ja, vielleicht ist es ja auch dann eine Art, ein schönes Gefühl zu wissen, es gibt Menschen, die sehen mich als Papst. Und da, ja, das bestärkt ihn und da, denkt er dann vielleicht doch ein bisschen mehr drüber nach danach.
Also ich glaube, bei den anderen Kandidaten ist auf jeden Fall klar, dass sie sich schon davor in dieser Schlafzimmerszene schon sehr bewusst sind, dass sie Kandidaten sind und es so angehen. Also bei Adeyemi, da gibt's dieses, finde ich eigentlich ganz schön, da wird viel darüber gesprochen, über was jetzt kommuniziert wird, was der Papst alles gemacht hat. Und Adeyemi legt so einen großen Wert darauf, wie anstrengend es doch ist, Papst zu werden. Und man kann aus dem Film ableiten, dass er der jüngste Kandidat ist, weil wir wissen, dass er vor 30 Jahren dieses Missgeschick hatte und 30 Jahre alt war. Missgeschick, also ich würde das jetzt nicht als Missgeschick bezeichnen, aber dass er halt ein Kind gezeugt hat und dass er damals 30 Jahre alt war. Und da, das heißt, insgesamt ist er 60 Jahre alt und deswegen ist für ihn es so wichtig, dass es hervorzuheben, wie anstrengend es ist, Papst zu sein, während für die anderen das Wichtige ist, hervorzuheben, dass es jetzt ja keine so große Rolle spielt, weil die ja viel älter sind. Mhm. Und genauso Trampley, der ist so ein bisschen, der könnte auch FIFA-Chef werden. Der versucht ja sozusagen die ganzen aus dem globalen Süden zu bestechen sich Vorteile zu schaffen. Der, wie du vorhin schon gesagt hast, der kommt ja super vorbereitet da rein und hat das schon alles, also als das jetzt in den paar Stunden, seit er gestorben ist, hat er das nicht vorbereitet. Das war schon davor klar.
Ja, sehe ich auch so. Also er ist auf jeden Fall sehr fokussiert und man merkt, er will diese Rolle da, diese Position haben. Ja.
Ja. Tatsächlich muss ich sagen, auch Tremblay, ein wahnsinnig toller, wo wir bei diesen ganzen haptischen sind. Allein wie er diesen Nespresso-Button da bedient und diese Maschine, das einmal muss ich sagen, damit würde ich sagen, also gespielt von John Lithgow, auch großartiger Schauspieler. Der Einzige ist, der hat auch schon mal Donald Rumsfeld gespielt, deswegen muss ich sagen, Finn hatte ich ein bisschen Rumsfeld-Vibes. Der sieht auch sehr ähnlich. Aber allein wie er das bedient, da dachte ich, also die ganzen Italiener-Fraktionen, die hatte direkt verloren, wie locker er, selbstverständlich er dann Espresso trinkt. Das muss doch eine Todsünde sein.
Ja, das stimmt. Also der ist auch der Einzige, der aktiv da diese Maschine bedient. Und er ist da schon sehr.
Aber so nonchalant, so im Vorbeigehen mehr oder weniger.
Ja, es ist ja auch so eine Art, dann da zu sagen, hey, er könnte ja immer Espresso trinken, aber dann kommt jemand vorbei und dann fängt er an, sich da so ein Espresso zu ziehen. Das ist ja schon auch ein Statement.
Power Move.
Genau. Ja.
Was würdest du sagen, wir haben ja noch den Charakter Benitez, der am Ende auch derjenige ist, der Papst wird.
Mhm.
Was würdest du sagen, wie würdest du ihn beschreiben?
Also ich finde, er ist sehr unscheinbar lange Zeit, weil er sich so ein bisschen zurücknimmt. Er wählt ja auch Lawrence und da steht er auch sehr deutlich dahinter. Sagt er im Film auch warum. Sonst fällt es mir ist es mir schwer gefallen, zu Benitez so ein richtiges Gefühl zu bekommen. Ich glaube, weil er auch einfach nicht im Fokus stand, also weil große Teile des Films immer so ein bisschen Adeyemi, einfach die klassischen Kandidaten, die wir genannt haben, im Fokus waren und er so ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Ich fand es für den Film, die Geschichte fand ich es leider ein bisschen absehbar, dass Benitez aber irgendwann mal eine Rolle spielen wird, weil er ja schon so eingeführt wurde in den Film und ja, da schon so unsicher war, okay, lässt man ihn überhaupt zu und wer ist das? Und Das hat irgendwie zu sehr reingepasst, dass er dann später gewinnen wird. Dass er dann noch so eine geradezu göttliche Eigenschaft hat, dass er nicht Mann, nicht Frau, beides ist irgendwo. Das ist natürlich auch so eine Jesus-Geschichte. Also irgendwie ist er dann dadurch was nochmal irgendwie was Besonderes und nimmt da so eine Rolle ein. Und ja, letztlich ist irgendwie ein schönes Ende so, dass er das dann gewinnt. Weil er ja auch für gute Sachen steht, aber das war zu vorhersehbar in der Geschichte, fand ich. Wie siehst du es?
Ja, er ist eine Engelsfigur und ich finde ihn auch am uninteressantesten dadurch so ein bisschen, weil er am wenigsten Entwicklung durchmacht im Film. Wir lernen ihn nur so ein bisschen besser kennen, aber jetzt, ja. Ich finde aber da auch, also man hat mit dem Casting da auch was Smartes gemacht. Also im Buch ist nicht so uneindeutig, oder im Buch ist ein bisschen anders, da kommt er von den Philippinen. Und dadurch wird so erklärt, dass die ersten Stimmen er halt von anderen Kardinälen aus der Region hat. Und die kennen ihn auch schon. Also er ist jetzt nicht ein kompletter Außenseiter. Und dadurch ist es im Buch nicht so eine krasse Überraschung, dass er dann plötzlich Papst wird. Hier hat man sich dann im dritten Casting-Runde für ihn entschieden, für Carlos Dietz. Und Carlos Dietz tatsächlich hat noch keinen Film gemacht. Und Carlos Dietz war vor ein paar Jahren auch noch Architekt und ist dann nach Kanada gezogen und während wir alle in Covid im Lockdown war, hat er gesagt, wollte sich umschulen lassen und das hat dann dazu geführt, dass er zuerst überlegt hat, ob er Programmierer werden soll und dann hat er gesagt, nee, lass mich online zum Schauspieler umschulen und hat dann Kurse gemacht und hat das jetzt geschafft bis in den Kinofilm, muss man sagen, schon eine große Leistung, also was immer eure Hobbys war, die ihr begonnen habt während dem Lockdown, da könnte euch noch eine große Karriere bevorstehen. Und ich finde, das ist eine super Entscheidung, ihn zu nehmen, weil er natürlich schon ein reiferes Gesicht hat, aber man ihn so ein bisschen dieses Unbedarfte und Kindliche irgendwie auch noch so ein bisschen abnimmt, was vielleicht eher daher kommt, dass er halt noch nicht so ein erfahrener Schauspieler ist und dadurch was sehr Pures, was sehr Reines hat. Mhm. Finde ich wirklich passt sehr gut. Also man nimmt ihn das komplett ab. Aber der Charakter, den finde ich jetzt nicht super, super interessant.
Er ist nicht besonders tief und wir erfahren nicht so viel darüber. Und das macht ja auch ein bisschen, also dadurch bleibt er auch so rein. Das ist so dieses, man sieht jemanden zum ersten Mal und dadurch wirkt er irgendwie interessant. Aber wir erfahren ja gar nichts. Er hat ja auch Schwächen und ist ein Mensch. Und ich glaube, vielleicht ist es auch Absicht, dass wir nicht so viel über ihn erfahren, weil er sonst ja auch irgendwie ja zu positiv oder zu negativ dargestellt werden kann. Dadurch ist er irgendwie so neutral.
Also das ist vielleicht deine Sichtweise, weil also dieses, dass er Intersex ist, hat schon zu großen Skandalen geführt. Da gibt es viele Leute, die den Film deswegen nicht zeigen wollen oder verbieten wollen und so weiter. Also
das ist jetzt natürlich meine Bubble auch irgendwo. Also das,
ja. Also das hat schon zu sehr großen Aufregungen geführt. Aber ich finde diese Erklärung, I am what God made me, finde ich natürlich entwaffnend und das ist natürlich sehr stark. Also sozusagen diese Herausforderung des Glaubens daran, schon einfach eine starke Frage. Ist ein bisschen schade, dass es halt so ganz kurz vor Schluss ist, dass man eigentlich sozusagen dieses Gespräch darüber dann erst im Nachgespräch dann stattfinden kann.
Aber deswegen sind wir hier im Podcast auch, um noch über sowas zu sprechen. Und ich finde, eigentlich ist es irgendwie auch ganz schön, wie das dann so stehen gelassen wird, wenn Lawrence dann ja damit, also die Wahl fertig ist, Lawrence da, also nicht strahlend, aber er geht aus dem Raum raus und die Wahl ist offiziell. Und dann schaut er so aus dem Fenster, die Rollläden gehen wieder hoch und da kommen die Schwestern so fröhlich aus dem Gebäude raus, aus der Tür. Und ich finde, das ist irgendwie ein schönes Ende insgesamt. Man wird da mit den Überlegungen, die man vielleicht hat, noch zurückgelassen mit so einem erleichternden Gefühl von Lawrence und noch irgendwie so diesem Befangenheitsgefühl, was man vielleicht aus diesem Konklave mitbekommen hat.
Ja, dazu noch eins, und zwar Benitez wird auch toll inszeniert. Das, ich finde, die Kameraführung, das ist ganz klar orientiert an so Renaissance-Bildern, die wir auch mit religiösen Motiven verbinden. Das Abendmahl ist ein ganz bekanntes. Und dann hat man so dieses, die Figuren sind immer im Zentrum des Bildes. Und dadurch finde ich, und das ist natürlich ganz stark bei dieser Szene von seiner Rede ganz am Ende, da wird er auch ins Bild gesetzt wie Jesus. Und es ist wie so eine Jesus-Figur, das Licht ist auch so gemacht, dass die jetzt plötzlich sagen, in diesen sehr irdischen Konflikt kommt und dann versucht sagen, zu schlichten und zu beruhigen, zu besänftigen. Und das funktioniert auch stark durch die Kamera.
Absolut, ja. Ja, da macht der Film, schafft es in ganz vielen kleinen Details, so dieses Gefühl aufzubauen und die Personen so ein bisschen darzustellen, wo sie stehen, wer sie sind, über visuelle Eigenschaften oder eben über solche Bilder. Ich fand es auch ganz stark sichtbar beim Gucken. Ja.
Ist auch bei der Rede von Lawrence, immer wenn sagen, emotional was passiert, sobald er nur noch darüber redet, was jetzt seine Perspektive ist, sind wir ganz nah bei ihm im Gesicht. Und als er sozusagen generell ist, dann sind wir eine totale, auch ein tolles Bild, wie die ganzen Kardinäle da sitzen. Das könnte auch ein Gemälde sein. Und dann ist man sozusagen im Weiten, in der Totale. Und wenn man ganz nah bei ihm ist, ist man bei den Händen, aber vor allem im Gesicht. Und sobald es dann wieder unemotionaler wird, dann öffnet sich das Bild.
Das ist vielleicht auch so ein Edward Berger-Ding. Also bei Im Westen nichts Neues hatte ich schon auch das Gefühl, dass es da auch diese Momente gab, bei denen du an einem Menschen so ganz nah dran warst und eben diese Gefühle und das, was da jetzt mitkommt, einfach so mitgefühlt hast. Und das hat er jetzt hier wieder gemacht. Da bin ich auch sehr gespannt auf kommende Edward Berger-Filme.
Ja, vielleicht doch ein letztes, wie sie es auch versucht haben, das darzustellen, ist, also dass diese Kardinäle auch Menschen sind. Da sehen wir am Anfang diesen kleinen Haufen von Zigaretten, Stummeln noch. Man sieht sie einlaufen, alle mit verschiedenen Taschen. Bei manchen tragen die Kaplane, das zeigen Leute, die unterstützen in ihrer Arbeit. Wir haben auch diesen großartigen Kaplan von Lawrence. Keiner guckt so geschickt nach links und nach rechts, um sozusagen, kann ich hier was sagen? Und sich bevor er anfängt zu lästern, gespielt von Brian O'Brien, Raymond O'Malley, wahrscheinlich soll es ein Irre sein. Aber wir haben auch tolles Set-Design. Alle hatten eigene Kreuze, alle Kardinäle. Und die silbernen Kreuze sind die Liberalen und die goldenen, ausgeschmückten, das sind die Konservativen. Also man hat versucht, mit lauter solchen kleinen visuellen Hints so ein bisschen unser Auge zu führen und versuchen, so das emotional noch so ein bisschen zu begleiten, auch wenn die Charaktere teilweise gar nichts sagen, vor allem die ganzen Kardinäle, die da vor sich hinrauchen.
Ja, Absolut. Also Jesse hält hier die Rede für den Oscar für Setdesign und Szenenbild Konklave.
Ja. Produktionsdesign, Susie Davis, Kostüme, Lizzie Crystal.
Okay, die Namen hören wir nochmal. Sehr stark. Gut. Jesse, wenn du diesen Film magst und David Edward natürlich, Edward Berger, welchen Film würdest du denn da noch empfehlen?
Also ich habe zwei Filme, die ich vorschlagen möchte. Einmal, das hat auch zu ganz tollen Meme schon geführt, weil es natürlich, wir hatten die Ähnlichkeiten zu Big Brother gesprochen, Mean Girls, da gibt es auch so eine Szene, ähnlich wie Cardinal Lawrence, der die ganzen Hefte da auslegt. Es ist im Prinzip auch ein Mean Girls mit Kardinälen. Und dann, das ist ein ernsthafter Film eher und den würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Das ist Der Tod von Ludwig dem 14. Wunderbare schauspielerische Leistung und da befinden wir sozusagen uns nur im Schlafzimmer von Ludwig dem 14. am Sterbebett und es ist sagen der Moment bevor. Wir sind ja hier, der König ist tot, lang lebe der König. Man ist ja genau diese Problematik, dass man so eine Herrschaftsfolge regeln muss, haben wir hier jetzt sozusagen direkt nach dem Tod. Und dort sieht man sozusagen in der Monarchie direkt vor dem Tod, wie dann schon alle so sich überlegen, hey, was passiert denn gleich? Oje, und man versucht doch irgendwie den König so lange wie möglich am Leben zu halten. Und man sieht sozusagen, ja, ist eigentlich er schauspielt auch die ganze Zeit mit seinem Gesicht. Da gibt es auch eine Parallele. Ja, und man erkennt sozusagen, was passiert, wenn so ein Machtvakuum da irgendwie entsteht
und zu Drohnen kommt.
Plötzlich, genau, und die ganzen verschiedenen Parteien schon die Messer wetzen. Und deswegen, also ich finde das, fand ich einen sehr eindrücklichen Film.
Ja, sehr spannend.
Und du?
Also ich habe so ein bisschen gedacht, wenn man jetzt ja, das Mysterium, was vielleicht Letterboxd in ihrem Text aufgearbeitet hat, wenn man da drauf steht und jetzt auch neugierig geworden ist bei Geheimnissen und Mysterien im Vatikan, dann muss man vielleicht auch mal Illuminati gucken, weil da, in dem nach einem Buch von Dan Brown gedrehten Film, da geht es nämlich auch um eine Konklave und da ist noch ein bisschen actionreicher, muss man sagen. Genau, also Illuminati ist auf jeden Fall ein Film. Ich glaube, man muss die Filme mögen, den Vibe, aber ich glaube, wenn man so drei Fragezeichen mag, wenn man so ein bisschen Mystery-Fan ist, dann kann man da drauf einsteigen. Alle nach den Büchern von Ron Howard. Und ein Film, den Podcast-Fans auch schon kennen, Folge 5. Jetzt die ersten wissen schon ganz genau, was es ist natürlich. Also wer auf protestantischer Seite jetzt das vielleicht noch durchlebt, ist Reverend Ernst Toller. Und der hat diese Krise des Glaubens auch so ein bisschen gehabt, die wir vielleicht schon von Kardinal Lawrence kennen. Ja, genau, also First Reformed. Aus 2017. Schaut ihn an, hört rein. Und wenn das jetzt gar nicht euer Film war, dann schlagt einfach einen vor. @filmclub_podcast und wir besprechen den mit euch zusammen. Dann würde ich jetzt sagen, schön, dass ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.